Guten Abend, hallo. Wir freuen uns, dass noch einige gekommen sind, trotz der späten Uhrzeit. Ich will kurz mal das Konzept erläutern. Also wir haben drei Themenblöcke heute Abend. Nach jedem Block wird es eine Möglichkeit geben, zwei, drei Fragen zu stellen. Und dann am Schluss, nach Ende der Podiumsdiskussion, haben wir nochmal die Möglichkeit, eine offene Fragerunde zu machen, wo auch jeder zu Wort kommt, hoffen wir doch. Wir zeichnen die Veranstaltung auf, allerdings eben nur bis zu dieser offenen Fragerunde. Das heißt, die Podiumsdiskussion wird aufgezeichnet, auch die Zwischenfragen werden aufgezeichnet. Am Schluss besteht dann die Möglichkeit, sozusagen anonym und ohne Auszeichnung Fragen zu stellen.
Ja. Hallo, ich wollte nochmal hier an die Vernunft von den Leuten appellieren, dass es mir keine Zwischenrufe geben sollte. Ich weiß, dass hier ein eigenes Thema ist für viele und es gibt eben Fragen, die man natürlich gerne stellen kann. Und wir wollen eben eine faire Veranstaltung. Die Leute, das wäre auch cool, wenn ihr respektiert würdet, wie weit unsere Referenten gekommen sind. Herr Breil ist aus der Nähe von München angereist. Frau Kottibuhl ist extra aus Karlsruhe hergekommen, um hier mit euch zu diskutieren. Da wäre es wirklich nett, wenn wir einen schönen Umgangston haben. Ja, vielen Dank und noch viel Spaß bei der Veranstaltung.
Ja, funktioniert sehr wunderbar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Erstmal für mich ganz schön, die Perspektive mal von unten zu haben. Ich war schon lange nicht mehr an Uni Trier, aber das letzte Mal doch eher auf der Position, wo ihr gesessen habt, beziehungsweise jetzt sitzt. Mein Name ist Christian Schmidt, kurz zu meiner Person. Ich bin seit 7 Jahren im Bereich Medien tätig, Moderator unter anderem bei RPR1 und auch jetzt bei RTL Radio in Luxemburg. Und danke auch hier für die Einladung, weil auch ich dieses Thema, wie ihr sicherlich auch, für ein sehr, sehr wichtiges und auch wichtiges vor allen Dingen für unser aller Zukunft halte. Ich darf begrüßen zur Podiumsdiskussion zu meiner Linken Silvia Kotting-Uhl. Sie ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags und Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen für Umweltpolitik. Und zu meiner Rechten Klaus Breil, erst von der FDP, seit 2009 im Bundestag Mitglied des Wirtschaftsausschusses und unter anderem auch stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Zu Beginn, Herr Breil, möchte ich Sie zitieren und dann auch Ihnen die Möglichkeit geben, das wird jetzt unser erster Part sein, dass beide Politiker hier ihren Standpunkt darlegen können mit einem Zitat von Ihnen, das ich gelesen habe als erste Reaktion auf die Abstimmung, die es ja gab, zum Thema Atompolitik Ende Oktober, auf die wir sicherlich auch eingehen werden. Unser Energiekonzept ist das größte Modernisierungsprogramm aller Zeiten, ein weltweiter Prototyp. Es wird zeigen, dass Marktwirtschaft und Klimaschutz keine Gegensätze sind. Wenn Sie das kurz erläutern und Ihren Standpunkt bitte.
Ja, also hört man mich? Ja. Erstmal, wie soll ich jetzt sagen, in einer politischen Veranstaltung würde ich jetzt sagen, sehr geehrte Damen und Herren, hier sage ich mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten, zunächst mal möchte ich mich bedanken, dass ich hier eingeladen worden bin und die Chance habe, hier unser Konzept und unseren Standpunkt zu vertreten. Vielleicht kurz aber zu meiner Person, damit Sie mich einordnen können. Ich war von Beruf über 30 Jahre Fondsmanager bei einer Kapitalanlagegesellschaft, Tochter einer der großen Banken in Deutschland und war hier zuständig für globale Aktienfonds und für die Wirtschaftssektoren Energie, Rohstoffe, Luft- und Raumfahrt und Klimawandel. Und ich habe in den letzten 10 Jahren die ersten sogenannten New Power Investment Fonds aufgelegt und habe in dieser Zeit sicherlich mehr als 1 Milliarde Euro in die erneuerbaren Energien, Industrien und Unternehmen investiert und damit dazu beigetragen, dass sich diese Branche so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. Weil dazu brauchte sie eine ganze Menge Kapital. Ich habe aber immer von der analytischen Seite her die Industriezweige betrachtet und auch die Möglichkeiten der jeweiligen erneuerbaren Energien da versucht genau abzuschätzen. Ja, wir haben mit der Bundesregierung zusammen ein Energiekonzept auf den Weg gebracht, das auf den ehrgeizigen Zielvorgaben unseres Koalitionsvertrages aufbaut. Es beschreibt die Zukunft unserer Energieversorgung bis zum Mitte des Jahrhunderts. Es ist ein wirklich umfassender und substanzieller Ansatz, denn er verbindet in einzigartiger Weise Ökonomie und Ökologie. Die Treibhausgase sollen bis 2050 um 80% plus gegenüber 1990 sinken. Bis 2020 soll der Anteil regenerativer Energien am Energieverbrauch auf 18% steigern und danach kontinuierlich weiter auf 60% bis 2050. Also es handelt sich hier um den gesamten Energieverbrauch, nicht nur um den für die Erzeugung von Strom. Wir werden die Sanierungsrate für Gebäude von 1 auf 2% pro Jahr verdoppeln. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und im Verkehrsbereich soll der Endenergieverbrauch bis 2050 um rund 40% zurückgehen. Zum Beispiel wollen wir dazu 1 Million Elektrofahrzeuge als einen ersten Schritt bis 2020 auf die Straße bringen. Und das ist natürlich ein wirklich dicker Brocken. Wir haben die Messlatte bewusst hochgelegt, denn das gibt den richtigen Ansporn und macht das Höherspringen leichter, wenn man nur den richtigen Anlauf dazu nimmt, und den müssen wir jetzt nehmen. Erstmals seit 1973, das war die Zeit von Willy Brandt, liegt jetzt ein langfristig angelegtes und umfassendes Konzept für die künftige Energiepolitik vor, mit Ausrichtung aufs Jahr 2050. Und unsere Kernbotschaft ist: Der Weg in das regenerative Zeitalter ist möglich und gangbar, aber die damit verbundenen Herausforderungen sind gewaltig, und deshalb setzen wir an 4 Punkten an. Erstens, die längere Nutzung der Kernenergie steht dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht im Wege. Im Gegenteil, die Kernenergie wirkt sich dämpfend auf den Strompreis aus, dämpfend. Normalisierte Laufzeiten helfen, die hochgesteckten Klimaschutzziele technisch machbar zu gestalten und sie effizienter zu erreichen. Zweitens, für den Bereich Strom gilt, Deutschland soll 2050 Teil eines europäischen Strommarktes sein. Das heißt aber auch, dass die Stromimporte deutlich zunehmen werden. Das macht Sinn, weil zukünftig Strom vermehrt dort erzeugt wird, wo er kostengünstig produziert wird. Beispielsweise in Bezug auf Sonnenstrom denke ich an die Solarthermie, die in den Mittelmeerländern sicherlich größere oder überhaupt Potenzial hat, während sie in Deutschland und in unseren Breitengraden sicherlich kaum genutzt werden kann. Ich denke aber auch an Projekte wie Desertec, die sicherlich im Prinzip nichts Neues sind, weil sie schon vor 30, 40 Jahren in Konzernen wie bei Siemens untersucht worden sind. Nur damals scheiterte die Umsetzung daran, dass man A, nicht die politischen Rahmenbedingungen in den Ländern, in denen man das produzieren kann, hatte, und zum Zweiten auch nicht die Übertragungsleitungen, diese HGÜ-Leitungen. Drittens, das Energiekonzept ist vor allem auf Breite angelegt und es geht weit über den Strombereich hinaus. Und hier wurde seinerzeit die öffentliche Diskussion allerdings leider verengt. Neben dem Verkehr bietet nämlich vor allem der Wärmebereich in Gebäuden die größten Potenziale zur Energieeinsparung. Dabei ist es für uns ein eiserner Grundsatz, dass die Sanierung für den jeweiligen Eigentümer finanzierbar bleibt. Denn wenn wir einfach Verordnungen erlassen, ohne Rücksicht auf die individuellen Möglichkeiten der möglicherweise auch Alteigentümer, dann hätte das Enteignungen durch die Hintertür oder rasante Mietpreissteigerungen, was auf dasselbe hinauslaufen kann, zur Folge oder könnte zur Folge haben. Wir wollen Anreize setzen und keine kalte Enteignung. Und schließlich, ohne neue Technologien und ohne eine verstärkte Energieforschung wird es nicht gehen. Hier gilt es, massiv zu investieren und Potenziale zu erschließen, denn die wahren Schätze stecken in Deutschland nicht in den Böden, sondern in unseren, in ihren Köpfen. Und Sie wissen es alle aus leidvoller Erfahrung, wir sind von optimalen Studienbedingungen noch weit entfernt. Doch wer gute Ideen hat, muss diese auch praktisch umsetzen können. Leider gibt es heute eine fatale Mentalität, nicht weniger Menschen, für die Wohlstand offenbar eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Die Mentalität nämlich der sogenannten Bananas, was bedeutet Build absolutely nothing anywhere near anything. Und darüber wollen wir heute reden. Danke.
Frau Frau Kotting Ohl am 28. Oktober 2010, also vor wenigen Tagen, ist die 11. sogenannte Atomgesetznovelle vom Bundeskabinett beschlossen worden. Es war eine sehr, sehr enge Abstimmung, 308 zu 289 Stimmen im Bundestag. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass 24 Abgeordnete aus Regierungsparteien entweder dagegen gestimmt haben oder sich enthalten haben. Sie werden sicherlich diesem neuen Energiekonzept, das gerade vorgestellt hat, aus Ihrer Position einiges entgegenzusetzen haben. Und ich darf Sie jetzt um Ihren Standpunkt bitten.
Ja, danke schön. Ich sage vielleicht auch vorher, wenn ich darf, zwei Sätze zu mir. Vielleicht zur Politisierung. Meine erste Politisierung hat 68 stattgefunden. Nicht als Studentin, sondern als Schülerin. Ganz so alt bin ich denn doch noch nicht. Und hatte natürlich was damit zu tun, dass ich damals gegen die auch damals schon schlechte Bildungspolitik protestiert habe, aber eben auch gegen den Vietnamkrieg, gegen das Iran-Regime, also all die Dinge, die uns damals ziemlich auf der Seele lagen und die Außenpolitik der Bundesrepublik. Die zweite Politisierung fand dann in den 70er und frühen 80er Jahren statt, als die großen Umweltkatastrophen passiert sind, Waldsterben, Ozonloch, Sandoz, Rheinvergiftung und dann eben Tschernobyl. Und das hat mich dann auch in die Politik gebracht und logischerweise zu den Grünen. So, jetzt zum 28. Oktober. Also, wenn Sie es mir nicht übel nehmen, Herr Breil, dann sage ich jetzt einfach mal, in diesem Konzept und auch das, was Sie dargestellt haben, steckt ziemlich viel Unsinn drin. Und ich will es mal an zwei relevanten Punkten festmachen. Das eine, was Sie so großartig herausheben, die Regierung, die sich jetzt dieses Ziel setzt, bis 2050 mindestens 80% der des CO2-Ausstoßes einzusparen. Das ist kein selbstgestecktes Ziel. Das ist ein Ziel, das uns von außen vorgegeben wird. Vom Kyoto-Protokoll, von den internationalen Vereinbarungen haben wir als hochindustrialisierter, fortgeschrittener Staat die Vorgabe mindestens 80% und es wird nicht reichen. Wir wissen heute, dass es 95% sein müssen, 95 bis 97, 98% des heutigen CO2-Ausstoßes einzusparen. Wenn wir wollen, dass die Welt, und das werden nicht in erster Linie wir sein, sondern die Länder, die zum CO2-Ausstoß bisher und auch wahrscheinlich in Zukunft am wenigsten beitragen, wenn diese Länder nicht massiv unter den Klimaveränderungen leiden sollen. Also das ist nichts, was die Regierung irgendwie in ihrer Großzügigkeit oder Ambitioniertheit festlegt, sondern das ist von außen vorgegeben. Und zum Zweiten, selbstverständlich passen Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit zusammen, aber eben gerade nicht dadurch, dass man die Dinosaurertechnik, Atomkraft weiter betreibt, sondern dadurch, dass man neue Technologien entwickelt. Und die neuen Technologien sind eben die Technologien für die Erneuerbaren, das sind Technologien für Effizienz, das sind auch, was Sie richtig benannt haben, Technologien für Wärmedämmung und so weiter, Elektromobilität, all das. Wir sind da aber bereits auf einem guten Weg. Auch das ist keine Erfindung dieser neuen Regierung, sondern das sind Dinge, die schon auf dem Weg sind. Das Genialste, was dabei entstanden ist, ist das Erneuerbare Energiengesetz. Das hat den Aufschwung der Erneuerbaren auf den Weg gebracht und zu diesem Wachstum geführt, das niemand, auch nicht die Grünen, mal geglaubt hätten vor 10 Jahren, dass es diesen Aufschwung nehmen würde, dass wir jetzt schon bei 17% sind. Das wird sich jetzt deutlich verlangsamen. Aber der bisherige Aufschwung war wirklich sehr stark und liegt hauptsächlich an diesem Erneuerbaren Energiengesetz. Selbstverständlich brauchen erneuerbare Energien Kapital. Aber die Zivilgesellschaft hat dieses Kapital bisher zum großen Teil gestellt. Und das ist eigentlich das Faszinierende an dieser Entwicklung, dass die Zivilgesellschaft angefangen hat, Verantwortung für ihre eigene Energieversorgung zu übernehmen, indem sie in die eigenen Hände nimmt und keine anderen Interesse damit verfolgt, als diesen Umstieg vorwärts zu bringen. Dass man dabei dann auch noch kein Geld verliert, sondern gut macht, ist natürlich erfreulich, anders würden es die Menschen auch nicht machen. Aber es geht nicht in erster Linie dazu, wie bei den großen Konzernen, Renditen von 15 und noch mehr Prozent rauszuholen, sondern es geht darum, einen Umstieg in der Energieversorgung zu praktizieren. Und diese Menschen, diese ganzen Menschen, die die dezentralen erneuerbaren Energien finanzieren zurzeit, auf den Weg bringen, finanzieren, selber installieren, sich zusammenschließen in Gruppierungen, Stadtwerke unterstützen, Projekte auf Schuldächern unterstützen, Bauernhöfe, die sich eine Biogasanlage hinstellen, all diesen kleinen Gruppierungen und Einzelindividuen fällt das Konzept der Bundesregierung auf die Füße. Das Konzept der Bundesregierung ist ein Stützungskonzept für die 4 großen Konzerne. Und mit denen wurde es ausgehandelt, durch den Bundestag wurde es in peinlicher Schnelligkeit und Schludrigkeit gejagt, ausgiebig verhandelt wurde es den Konzernen und genau für die ist es auch gemacht. Applaus
daher können Sie darauf direkt Stellung beziehen.
Ja, also zunächst einmal, Frau Kollegin, Kyoto-Protokoll, das ist ja alles richtig. Nur ich frage Sie, wer macht es eigentlich in der Welt? Welches Land setzt es um in der Konsequenz? Und gerade die früheren Regierungen, angefangen von Rot-Grün bis zur Großen Koalition, hätten ja die Möglichkeit gehabt, so ein Energiekonzept schon mal auf den Weg zu bringen. Haben sie nicht, wir haben es gemacht. Ob das eine Vorgabe ist oder nicht, wir setzen es um. Und wir sind die erste Regierung von den großen Industriestaaten, die das macht. Das sollten wir einfach mal festhalten. Sie haben angesprochen das EEG. Das EEG ist eine wunderbare Sache. Nur wir kommen jetzt an einen Punkt, wo sich zeigt, dass wir das EEG umbauen müssen, und zwar sehr dringend, denn die Weltsumme, die Summe nämlich, die auf die Verbraucher überwälzt wird, damit sie damit sie in erneuerbaren Energien investieren, diese Summe beträgt 8 Milliarden Euro allein für Photovoltaik. Die Photovoltaik trägt vielleicht am Ende dieses Jahres 2,5% bei zur Primärenergie, zur Stromerzeugung. Und das kostet allein die Verbraucher 8 Milliarden Euro. Die Industrie zahlt da nämlich nicht mit, sondern nur die Verbraucher und die kleinen und mittelständischen Selbstständigen. Und das weiß ja nun jeder, 8 Milliarden bedeutet 100 Euro pro Person in der Bundesrepublik bei 80 Millionen oder 81 Millionen Einwohnern. Und das bedeutet eben für eine vierköpfige Durchschnittsfamilie 400 Euro allein dafür, und das ist viel Geld. Und weil Sie vorhin all diese kleinen Gruppen angesprochen haben, die vielleicht als besonders gut meinende Menschen aus edlen Motiven in die erneuerbaren Energien investieren, da kann ich Ihnen nur sagen, derjenige, der bis zum 1.7. eine Photovoltaikanlage auf sein Dach gebaut hat und die Möglichkeiten der Finanzierung durch die staatliche KfW-Bank genutzt hat, der hatte auf das eingesetzte Eigenkapital eine Rendite von 30% vor Steuern. 30%. Das nenne ich Überförderung. Und das kommt dann eben zu dem Ergebnis, dass allein das 8 Milliarden Weltsumme ausmacht. Was das Stützungskonzept, was Sie angesprochen haben, betrifft, da kann ich nur sagen, wenn Sie sich mal die Bilanzen und die G&V-Rechnungen der großen Energieversorger anschauen und das, was die Banken wie die LBBW aus ihrem Bundesland da ermittelt hat, dann kann man ja nur darauf verweisen, dass die Abschöpfung der Mehrerträge aus der Verlängerung der Laufzeiten der Kernenergieanlagen zu fast 60% dem Staat, vom Staat abgeschöpft wird. Das heißt, die Hälfte davon geht in die, das Budget des Bundes und die andere Hälfte wird verwendet zur Förderung von erneuerbaren Energien, zur Förderung der Entwicklung von Speicherkonzepten. Da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, weil Speichermöglichkeiten sind bisher ja gar nicht gegeben. Das brauchen wir für die erneuerbaren Energien und für Energieeffizienz und für Gebäudesanierung. Danke erstmal.
Ja, natürlich. Also, ich will jetzt schon mal fragen, was Sie eigentlich umsetzen, wenn Sie sagen, wir sind die erste Regierung, die ein Konzept umsetzt. Ziele gab es schon immer. Was setzen Sie denn um? Sie haben ein Gesetz beschlossen mit Laufzeitverlängerung. Das ist das Einzige, was festgeklopft ist. Alles andere wird sich entwickeln, wie es sich bisher auch entwickelt hat. Aber Kosten, finde ich, sind ein sehr gutes Stichwort. 8 Milliarden für Photovoltaik. Das sind Investitionen in eine aufwachsende, zukunftsfähige Energieerzeugung mit einer unglaublichen Lernkurve. Das heißt, die heutigen Photovoltaikzellen, Solarzellen sind schon deutlich effizienter und günstiger. Die haben eine wirklich steile Kurve, wie der Preis verringert wird und werden in absehbarer Zeit auch marktfähig sein, wenn man sie nicht allzu sehr ausbremst. Also 8 Milliarden, die Volkswirtschaft da rein investiert in etwas Zukunftsfähiges, sozusagen in ein Projekt der Zukunft oder in ein Kind, in eine gute Ausbildung, dass das irgendwann zurückzahlt, finde ich nicht allzu viel. Die Sanierung der Asse wird allein mindestens 5 bis 6 Milliarden kosten, wenn man den Müll wieder rausholt. Und wofür das? Nachwirkend dafür, dass die Atomkraftwerke über den Umweg der Wiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe ihren schwach- und mittelaktiven Müll billig entsorgen konnten. Oder Morsleben, ähnliche Zahlen, 2,1 Milliarden. Die Sanierung des Uranabbaugebiets Wismut, 6,4 Milliarden. Das sind alles Dinge, die auch die Volkswirtschaft zahlen muss, die sie alle zahlen werden müssen, wenn sie Steuern zahlen, und von denen wir nichts mehr haben. Also die Investitionen, die Nachinvestitionen, auch noch in Atomkraft, sind ungeheuer groß. Und der Strompreis für die Atomkraft, der sich ja eh nicht im Strompreis richtig darstellt, weil die Atomkraftwerke immer die ersten bei der, in der Leipziger Börse sind, die in dieser Kurve dargestellt, ja nicht den Strompreis bestimmen, aber dass Atomkraft immer so billig ist, ist, weil sich letztlich Kosten der Atomkraft gar nicht alle im Atompreis niederschlagen. Die Kosten für die Erneuerbaren schlagen sich alle ehrlich im Strompreis nieder. Die Kosten für die Atomkraft schlagen sich zu einem Teil im Strompreis nieder, zum größten Teil schlagen sie sich aber aus im Haushalt nieder. Das heißt, aus der Steuerzahlertasche zahlen alle Bürgerinnen und Bürger nochmal für Atomkraft, für Kohle übrigens auch. Das sind also doch ziemlich große Unterschiede. Jetzt kommen wir mal zu dem, was die neue Bundesregierung da abschöpfen möchte. Fast 60% haben sie gesagt. Also das finde ich jetzt schon witzig. Weil gestern saß ich noch mit Herrn Dr. Zimmer von der NBW zusammen auf einem Streitgespräch. Und der sagte im Brustton der Überzeugung, was wir denn wollen, immerhin würde die Bundesregierung fast 40% abschöpfen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der da absichtlich bescheidener ist als Sie. Und ich sage Ihnen ehrlich, dass ich auch die 40% nicht glaube, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Sie wollen eine Brennelementesteuer von 2,3 Milliarden Euro, beziehungsweise der Finanzminister wollte die für seinen von Bankern und Hoteliers ziemlich geschröpften Haushalt. Er hat ausgerechnet, was er dafür auf das Gramm Uran anlegen muss, damit er auf die 2,3 Milliarden im Schnitt kommt. Und er kam dazu, dass er 220 Euro pro Gramm Uran oder Plutonium ansetzen muss, damit er am Ende im Schnitt die 2,3 Milliarden hat. Jetzt haben die Konzerne ziemlich gut verhandelt in diesen ganzen nächtlichen Unterredungen und schließlich stand dann nicht 220 Euro pro Gramm im Vertrag, sondern 145 Euro pro Gramm. Die Bundesregierung behauptet aber immer noch, sie bekäme 2,3 Milliarden im Jahr. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht sind unter Ihnen einige, die in Mathematik besser sind als ich und können mir erklären, wie ich bei unterschiedlicher Eingangszahl zur gleichen Ausgangszahl komme. Meinem mathematischen Verständnis erschließt sich das nicht. Diese Brennelementesteuer ist auf 6 Jahre begrenzt. Das heißt, wir bekommen im besten Fall diese tolle Steuer, kommen wir da vielleicht auf 6-7 Milliarden innerhalb dieser 6 Jahre, lassen wir es 8 sein. Das ist gerade mal die Asse und Morsleben, mehr ist es nicht. Da bleibt für den Haushalt ansonsten nichts mehr übrig. Wo da das große Geschäft sein soll für den Bundeshaushalt, insgesamt für die Bevölkerung, für die Volkswirtschaft, das sehe ich nicht. Und der Fonds für die Erneuerbaren, da darf alles Mögliche verrechnet werden. Der geht richtig ab 2017, soll er richtig losgehen, wenn die 6 Jahre Brennelementesteuer abgeschlossen sind. Dann soll bezahlt werden in diesen Fonds. Aber das kann verrechnet werden mit anderen Dingen, wenn die Brennelementesteuer doch mehr betragen sollte als 2,3 Milliarden, das befürchte ich nun nicht. Aber damit könnte es auch verrechnet werden. Es kann aber auch zum Beispiel mit Sicherheitsauflagen verrechnet werden. Wenn die Sicherheitsauflagen, die ja ein maßgeblicher Bestandteil sein sollen für die Laufzeitverlängerung, denn Atomkraftwerken werden naturgemäß mit dem Alter nicht sicherer, sondern unsicherer, das heißt, da muss man Geld investieren. Wenn diese Investitionen pro Atomkraftwerk 500 Millionen Euro übersteigen, darf das sofort abgezogen werden aus dem Fonds für Erneuerbare. Also entweder wir kriegen schlappe Sicherheitsmaßnahmen oder wir kriegen schlappe Zahlungen in diesen Fonds für die Erneuerbaren. Viel Geld wird auf alle Fälle am Ende dabei nicht herauskommen.
Ich möchte damit, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, überleiten zu dem ersten Themenschwerpunkt, den wir auch setzen möchten, Sicherheit der Atomenergie. Ja,
wir müssen nochmal was anderes klären vorher. Ja. Also ich würde schon ganz gerne klären und mal darlegen, wie das mit den Finanzmitteln eigentlich genau aussieht.
Also die Brennelementesteuer beträgt 2,3 Milliarden Euro pro Jahr und das ist das Ziel und das wird auch so dann umgelegt. Das Runterbrechen auf welche Größenordnung auch immer ist eine zweite Frage. Es geht um 2,3 Milliarden. Die war von vornherein vorgesehen als Beitrag zur Haushaltssanierung und für nichts anderes. Die hat auch nichts zu tun mit Mitteln, die für erneuerbare Energien oder sonstige Forschungsvorhaben zur Verfügung gestellt werden sollen. Das ist einfach eine Steuer, deshalb heißt sie auch so. Übrigens heißt die ein bisschen anders mittlerweile, aber wir reden von selber. Genau. So, und es ist vereinbart worden mit den vier Betreibern von Kernkraftwerken, dass sie ab für das Jahr 2011 und für das Jahr 2012 als erstes Mal jeweils 300 Millionen Euro für die Entwicklung von Forschung für Forschung und Entwicklung erneuerbarer Energien und Speichertechnologien und Gebäudesanierung und für Effizienz zur Verfügung und für das Netz auch, Netzausbau zur Verfügung stellen. Das sind noch keine sehr hohen Summen. Aber ab dem Jahr 2013 fällt eine CO2-Abgabe für die Industrie und für alle, die CO2 ausstoßen, an. Und die wird wahrscheinlich so bei etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr sein, nach heutigen Erkenntnissen. Man kennt ja die Summe des Ausstoßes. Man kennt aber den Preis für die Zertifikate nicht, weil die sich am Markt entwickeln. Und man geht davon aus, dass man etwa 2,5 bis 3 Milliarden Euro im ersten Jahr zur Verfügung hat. Und das ist dann der erste große Brocken, der pro Jahr dann in die Forschung und Entwicklung, ich habe die Kategorien gerade genannt, hineinfließt. Und ab dem Jahr 2017 kommt hinzu, die Erträge aus der Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke und das wird dann eine Gesamtsumme sein, die sicherlich eher 4 Milliarden plus erreicht als nur 3,5 Milliarden. Und genau kann man das natürlich heute noch nicht abschätzen, aber es ist so und das bestätigen alle Finanzanalysten, die Erfahrung mit den Energieversorgungsunternehmen haben, dass etwa die präzise Zahl ist 58% der Mehrerträge, ich spreche von den Mehrerträgen, vom Staat abgeschöpft werden. Und nochmal, die Hälfte davon ist für den Haushalt vorgesehen, etwa die Hälfte und die andere Hälfte für Forschung und Entwicklung, sodass wir auf diese Summen, die ich gerade genannt habe, kommen. Danke.
Ich will mich jetzt nicht nochmal auf die Debatte einlassen, aber ich will Sie jetzt auch berichtigen, es ist nicht eine CO2-Abgabe, es ist die von der EU festgelegte Emissionshandel.
Das ist eine CO2-Abgabe?
Nein, es ist keine Abgabe. Ein marktwirtschaftliches Instrument ist keine Abgabe. Das sollten Sie als Wirtschaftspolitiker nur wirklich wissen.
Ja, ja. Dialektisch brauchen wir nicht zu werben.
Bitte?
Dialektisch brauchen wir nicht zu werben.
Na, wenn Sie meinen Brennelementesteuer muss man verbessern, weil es inzwischen Kernbrennstoffsteuer heißt, dann darf ich Sie auch verbessern.
Ja, ich habe mich selber und nicht Sie verbessert.
Kein Handel ist und
Gut, meine Damen und Herren. Ich möchte mal kurz noch auf einen Kritikpunkt hinweisen und hindeuten, der doch in der Öffentlichkeit auch breit diskutiert wurde. Und zwar, das Abstimmungsergebnis war sehr, sehr knapp. Das werden Sie sicherlich nicht widerlegen können. Und die Frage ist natürlich, warum hat man die Länder bzw. den Bundesrat bei dieser Entscheidung nicht mit einbezogen, was ja auch dazu führt, dass man jetzt einige Verfassungsklagen, zumindest sind einige da angekündigt worden, eben nach sich ziehen könnte. Warum ist das Ganze so schnell? Sie haben den Begriff durchgenudelt oder so ähnlich verwendet, das möchte ich nicht hier auf dieser Stelle tun, aber warum ist das Ganze so schnell durchgebracht worden und sozusagen auf eigene Faust, ohne auch auf die Kritik, die es ja auch gab oder die Proteste in der Bevölkerung in irgendeiner Form einzugehen und dann auch die Länder, die ja letztlich auch die Atomaufsicht mit haben in den einzelnen Standorten, wo irgendwie AKWs angesiedelt sind, warum hat man das nur so auf eigene Faust umgesetzt?
Ja, also erstmal hat man ja gar nichts auf eigene Faust umgesetzt, sondern die der Wahl vorausgegangen ist, ein Wahlkampf. Und in diesem Wahlkampf haben die beiden Fraktionen, die die Regierungskoalition bilden, sich eindeutig für eine Verlängerung der Laufzeiten für die längere Nutzung von Kernkraft ausgesprochen. Also es kann niemanden überraschen, dass wir das dann auch umsetzen wollen, weil das war ein Wahlziel. Und wir haben nun mal die Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und wenn die jetzt knapp ausgefallen ist, dann muss ich sagen, ich habe ja die Abstimmung mir auch genau angeschaut. Es gab sicherlich in den beiden Koalitionsfraktionen den einen oder anderen, der dieses Gesetz nicht mittragen wollte. Das ist ein gutes Recht, man kann niemanden dazu zwingen, der Abgeordnete ist grundsätzlich mal frei. So, und dann weiß ich jetzt nicht, wie viele Abgeordnete beispielsweise aus Krankheitsgründen nicht da waren. Ich weiß, dass es in der Unionsfraktion einige gab, die auch jetzt noch unglücklicherweise schwer erkrankt sind. In unserer Fraktion war es nicht der Fall. Insofern, gut, das ist ein klares Ergebnis. Es ist die Mehrheit und damit ist das Gesetz beschlossen. Das ist nun mal so in einer Demokratie. Und insofern kommen wir noch auf die Frage zu sprechen, die Länder mit einbeziehen oder nicht. Es liegen Gutachten der beiden und Stellungnahmen und Beurteilungen der beiden Verfassungsministerien der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung vor. Das ist das Bundesinnenministerium und das ist das Bundesjustizministerium. Und beide haben das Urteil gefällt, dass die Verlängerung es geht um 12 Jahre im Schnitt, nicht zustimmungspflichtig ist. Und das wird auch im Detail begründet werden. Wir sind ja hier jetzt kein juristisches Kolloquium und ich selber bin auch kein Jurist. Ich muss mich darauf verlassen und ich verlasse mich auch auf das, was andere Gutachter gesagt haben. Ich habe hier eine Liste von allen möglichen Gutachten, die gemacht worden sind. Und da ist die Mehrzahl der Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht zustimmungspflichtig ist. Jetzt könnte ich noch das ein bisschen quantitativ anreichern, was ich hier sage, aber ich weiß nicht, ob das zu weit geht oder ob das interessiert. Es hat jedenfalls zu tun mit dem Verhältnis zwischen der bisherigen Nutzung der Kernkraft, nämlich 32 Jahre, und der Ausweitung der Laufzeiten. Wenn die Laufzeiten ausgeweitet werden um diese Zahl von Jahren, übrigens wird Strommenge hier als Bezugsgröße genommen, die dann eine Jahreszahl ergibt, wenn die etwa bei einem Drittel der bisherigen Laufzeit liegt, dann gilt das unter Verfassungsrechtlern als nicht zustimmungspflichtig, weil es nur eine quantitative Verlängerung der Aufgaben, die die Länder in Bezug auf die Aufsicht der Kernenergiebetriebe haben, ist und nicht eine qualitative Veränderung. Das ist ein Teil der Begründung, sicherlich nicht die gesamte Begründung.
Ich möchte das noch konkretisieren. Sie haben gesagt, im Schnitt 12 Jahre ist es konkret so, dass die Betriebszeit der vor 1980 gebauten 7 Anlagen, die soll um 8 Jahre verlängert werden, die Betriebszeit der 10 übrigen Atomkraftwerke um 14 Jahre. Ja. Das ist das, was jetzt beschlossen wurde. Nun möchte ich mit Ihnen, weil Sie auch direkt in Ihrem Wahlkreis in Karlsruhe betroffen sind, über die Gefahren und die Sicherheit von Atomkraftwerken oder Atomenergie sprechen. Vielleicht können Sie dort einläuten mit dem einen oder anderen Fallbeispiel aus Ihrem Kreis selber.
Ich würde aber schon gern zu der Verfassungsmäßigkeit auch was sagen. Das betrifft mich ja auch. Mein Wahlkreis ist Karlsruhe, der wird sich ja landen, ne, über kurz oder lang. Also, ich will schon mal auf diese verschiedenen Gutachten, die es da gab, nochmal eingehen. Also zum einen hat sich das Umweltministerium selbst ein Gutachten machen lassen, übrigens von dem ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Papier, der zu dem Ergebnis kam, dass es zustimmungspflichtig sei. Und das andere Gutachten von den beiden Justiz- und Innenministerien, die sich haben erstellen lassen, kam zu dem Ergebnis, dass eine moderate Laufzeitverlängerung eventuell zustimmungsfrei sei. Jetzt kann man sich streiten, was moderat ist, ob 14 Jahre noch moderat sind. Der Umweltminister selber ist davon ausgegangen, dass 4 Jahre moderat sind. Also anders sind natürlich das Übliche, will jetzt nicht auf den dummen Spruch mit den 3 Journalisten und Juristen und 5 Meinungen. Aber das kann letztlich nur und wird auch ein Gericht klären. Diese Zustimmung, dass man auf die Idee kommt, das sei zustimmungsfrei, kann man nur begründen, das haben Sie auch so gemacht, Herr Breil, wenn man sagt, es kommen auf die Länder keine neuen Aufgaben zu. Keine neuen Aufgaben kommen aber auch nur dann nicht auf die Länder zu, wenn man davon ausgeht, dass man keine neuen Sicherheitsauflagen machen muss, die nicht dem entsprechen, was bisher sowieso schon da ist. Jetzt ist es aber zum einen so, dass die Kraftwerke, ich habe das vorhin schon gesagt, steile Kurven haben mit der Störanfälligkeit im Älterwerden. Darüber gibt es Grafiken von allen Kraftwerken. Das ist bei den alten besonders gravierend, bei denen mit den 8 Jahren Laufzeitverlängerung, weil die von vornherein eine deutlich höhere Störfallrate haben. Aber auch bei den Jüngeren ist es so, dass es am Ende steil nach oben geht. Und man kann nicht ohne Ende mit neuen Komponenten in dem alten System nachrüsten. Auch das weiß man inzwischen aus den wenigen Erfahrungen, die da sind, weil das oft nicht mehr so passgenau ineinander stimmt dann. Also das Risiko durch das Erneuern von Komponenten in einem veralteten System ist auch ein eigenes nochmal, das die insgesamte Anfälligkeit dann erhöht. Das bekannteste ist die Versprödung des Reaktormandels. Das ist sicher das, was dann die Gefährdung am stärksten steigert. Wir haben aber noch einen Punkt, der eigentlich neue Auflagen erfordert. Wir hatten ja am 11. September 2001 den berühmten Fall von New York, den Terroranschlag. Und wir wissen ja, dass damals auch ein AKW im Visier war, dieser 4 unterschiedlichen Anschläge. Das heißt, seitdem, und das hat das Bundesverwaltungsgericht 2008 festgelegt, können Abstürze von Passagierflugzeugen auf ein Atomkraftwerk nicht mehr unter das Restrisiko fallen, was bisher so war. Restrisiko und AKW gehört ja immer nah zusammen. Der GAU fällt auch in das Restrisiko und Restrisiko bedeutet juristisch, das ist ein Risiko, von dem man vernünftigerweise nicht ausgehen muss, mit dem man vernünftigerweise nicht rechnen muss. Trotzdem ist es da. Aber die Flugzeugabstürze, Passagierflugzeug, gegen das keines unserer Atomkraftwerke ausgelegt ist, kann man seitdem, das ist seit 2008 gerichtlich so festgelegt, nicht mehr unter Restrisiko rechnen, sondern es ist ein Risiko, mit dem man rechnen muss. Und das heißt, dagegen muss Schadensvorsorge betrieben werden. Das ist eine Auflage des Bundesverwaltungsgerichtes, des obersten Gerichtes in dieser Beziehung. Dagegen muss Schadensvorsorge betrieben werden. Das heißt, das hätte in dieser, gab ja nicht nur die 11. Atomgesetznovelle jetzt, sondern auch die 12., die unter anderem die Sicherheitsfragen beschreibt, das hätte in dieser Novelle beschrieben werden müssen, was da kommt. Denn die Gefährdung, die jetzt nicht mehr unter Restrisiko fällt durch diese Flugzeugabstürze, wird ja verlängert, damit vergrößert um etliche Jahre. Die alten sind übrigens nicht mal gegen den Absturz von einem Kampfjet ausgelegt. Also das ist etwas, was vernachlässigt wurde. Auch das wird vor einem Gericht geklärt werden müssen, was das eigentlich heißt. Und nur wenn man davon ausgeht, dass man das alles nicht machen muss, dass man gegen die zunehmenden Gefährdungen und die zunehmenden Störfälle im Alter nicht verstärkte Sicherheitsauflagen verhängen muss und dass man nicht nachrüsten muss gegen die Flugzeugabstürze. Nur dann kann man davon ausgehen, dass auf die Länder, auf die Atomaufsicht keine erweiterten Aufgaben zukommen. Wenn erweiterte Aufgaben zukommen, sind die Länder zustimmungsberechtigt und verpflichtet. Und die Länder sehen das im Übrigen genauso und haben sich bereits gemeldet, der Bundesrat, dass sie das auch so sehen, dass sie zustimmen müssen.
Ihre Meinung zum Thema Sicherheit von Atomkraftwerken, reicht die Sicherheit so aus? Sind die Länder vor weiteren Maßnahmen geschützt? Müssen die weiteren Maßnahmen ergreifen, werden damit doch involviert oder wie sehen Sie dieses Thema?
Ja, in der letzten Bundesratssitzung ist ja nun das Thema mit Mehrheit mal zunächst abgewiesen worden. Aber was die Sicherheit von Kernkraftwerken betrifft, jetzt mal grundsätzlich. Ich habe mir übrigens vor ganz kurzer Zeit erst die Anlagen Isar 1 und Isar 2 bei Landshut angesehen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mir ein Kernkraftwerk anschauen konnte. Und ich war von den Sicherheitsvorkehrungen sehr beeindruckt. Es gibt in der
Geschichte der Kernkraft in den Industrieländern zwei Vorfälle. Wenn man Russland auch als oder die ehemalige Sowjetunion als Industrieland bezeichnet, dann gibt es den dramatischen Vorfall von Tschernobyl und es gab Three Mile Island. Da ist auch Radioaktivität entwichen. Bei allen anderen Vorfällen ist es nicht um den Kern des Reaktors, um den heißen Kern des Reaktors gegangen. Es gibt keine sicherheitsrelevanten Vorfälle bei den Kernkraftanlagen, was den heißen Kern der Anlage betrifft.
Jetzt schon.
Gibt es nicht. Es gibt Vorfälle in der Peripherie der Anlagen, wo es um Aggregate geht, die den Strom umwandeln
und
dergleichen
mehr. Warum steht Brümmel still? Warum steht Brunsbüttel still? Was ist
lassen
mit
Sie mich, Forschmark? Lassen Sie mich ausreden. Absolut. Ich beabsichtige auch nicht, Sie zu unterbrechen. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Also diese Störanfälligkeiten des eigentlichen Reaktorkernes gibt es nicht. Und das ist auch gut so. Und deshalb können wir das Vertrauen haben, dass wir die Anlagen auch weiter betreiben können. Was das Älterwerden der Anlagen betrifft, so ist natürlich vorgesehen, auch im Energiekonzept, dass die Sicherheitsauflagen nach dem jeweiligen Stand der Technik weiterentwickelt werden müssen. Und hierfür ist vorgesehen für jedes einzelne Kernkraftwerk 500 Millionen Euro an Investitionssumme. Und wenn die überschritten wird, dann wird werden die Beiträge der Kernenergiebetreiber aus der Verlängerung der Laufzeiten gegebenenfalls reduziert. Dieses ist eine Vorschrift und ein Vertragsbestandteil des Vertrages zwischen der Regierung und den Kernkraftwerksbetreibern im Gegensatz zu dem, was Rot-Grün gemacht hat im Jahr 2000, als der Vertrag, und das war ein wirklicher Geheimvertrag, der erst jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist, was Herr Trittin mit den Unternehmen damals vereinbart hat, nämlich eine Verkürzung der Laufzeiten zwar einerseits, aber andererseits keine Weiterentwicklung der Sicherheitsvorschriften. Das wurde den Unternehmen erlassen. Und das finde ich mal sehr leichtfertig, auch unter industriepolitischen Aspekten und haftungsrechtlichen Aspekten. Aber ich finde es auch moralisch verwerflich. Und insofern ist heute eine ganz andere, wesentlich verantwortungsvollere Vereinbarung getroffen worden als damals. Was Flugzeugabstürze betrifft, so muss man mal darauf hinweisen, dass es in keinem Land der Welt Vorkehrungen gegen Flugzeugabstürze bei Kernkraftwerken gibt. Und das hat einen Grund. Schauen Sie sich mal die Topografie an, wo Kernkraftwerke liegen, und schauen Sie sich mal die Gebäudeensemble drumherum an. Selbst wenn man wollte, und unterhalten Sie sich mal mit erfahrenen Piloten darüber, wie man überhaupt ein Kernkraftwerk treffen kann. Die Aussagen, die man dazu bekommt, sind, dass das nahezu unmöglich ist, weil vorher das Flugzeug zerschellt. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, könnte man sich vorstellen, dass man Vorkehrungen trifft. Man könnte drumherum beispielsweise, wenn das nötig wäre, solche Windanlagen bauen. Also das könnte man schützen dagegen. Ja, da lachen Sie jetzt drüber, aber das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Also ein Kernkraftwerk mit einem Flugzeug zu treffen, ist wenigstens mal sehr schwierig. Das zu diesem Punkt.
Sie dürfen. Ja. Also warum ein Kernkraftwerk mit dem Flugzeug zu treffen schwieriger sein soll als das Pentagon, das weiß ich nun wirklich nicht. Die Kernkraftwerke liegen im Allgemeinen nicht verborgen zwischen Hochhäusern. So, und jetzt mal zu diesen wirklich unglaublichen Geschichten, Herr Breil, die Sie hier über den damaligen Vertrag mit den Atomkonzernen und das anschließende Gesetz und das heutige Gesetz hier erzählen. Ein Geheimvertrag, der heute ans Licht kam. Damals unter Rot-Grün gab es nun wirklich nicht. Dieser Konsens war völlig offen, im Gegensatz zu dem, den Ihre Regierung jetzt geschlossen hat. Der wurde nämlich von Journalisten ausgetragen und dann schnell veröffentlicht. Ansonsten wäre der eventuell geheim geblieben. Der Konsens damals war eine völlig offene Geschichte und im Gegensatz zur jetzigen Regierung war es nötig, mit den Atomkraftwerksbetreibern und den Konzernen zu verhandeln, weil man massiv in ihre Eigentumsrechte eingreifen wollte und dem Staat ersparen wollte, zig Milliarden an Entschädigungszahlungen leisten zu müssen. Das war der Kern und das konnte man nur in einem Vertrag, der mit gegenseitigen Vorteilen dann auch getragen war, erreichen. Das war der Hintergrund, warum man vorher Gespräche geführt hat. Nicht umsonst heißt das Ganze Atomkonsens, also Konsens mit den Atomkonzernen, den Kraftwerksbetreibern. Und der anschließende Vertrag hat keineswegs die Sicherheit irgendwo vernachlässigt. Das hat einer Ihrer Kollegen mal irgendwie einen Halbsatz gelesen, aber nicht das Ganze offensichtlich oder das Ganze nicht verstanden und hat es im Parlament vorgetragen, ganz stolz. Und seitdem wiederholt es jeder der Koalition bei jeder Gelegenheit. Es wird davon nicht wahrer. In diesem Gesetz steht, dass die Kraftwerke auf dem Stand von Wissenschaft und Technik zu halten sind. Und jetzt erklären Sie mir mal oder einer von den Studenten oder Studentinnen, was kann man Höheres fordern, als den Stand von Wissenschaft und Technik zu halten? Darüber gibt es nichts. Also bei allem guten Willen könnte der jetzige Umweltminister, er hat es ja verkündet, er wird es erhöhen, den Sicherheitsstandard, er könnte ihn nicht erhöhen. Was er aber tut, ist, dass er mit einem neu geschaffenen Paragraphen 9d durch die 12. Atomgesetznovelle diesen Stand von Wissenschaft und Technik relativiert. Jetzt steht nämlich drin, dass die Maßnahmen geeignet und angemessen sein sollen. Das relativiert den Stand von Wissenschaft und Technik. Und ich frage mich, was oder wem sollen die Maßnahmen angemessen sein? Den Konzerngewinnen, dem, was man ihnen zumuten kann? Muss man nicht spekulieren, muss auch nichts so Bösartiges dahinter stecken. Aber angemessen und geeignet ist ganz sicher weniger als der Stand von Wissenschaft und Technik. Und ich hoffe, dass irgendwann mal in Ihrer Koalition das Ganze gelesen wird und vielleicht auch mal verglichen wird, was diese beiden Begriffe im Verhältnis zueinander bedeutet und nicht ständig dieser Halbsatz wiederholt und im Brustton, stolzen Brustton der Überzeugung behauptet wurde, man hätte damals die Sicherheit relativiert. Sie relativieren sie heute. Damals wurde nichts relativiert.
Ich meine, wir können jetzt ja hier lange einen Schlagabtausch machen, aber Frau Kollegin, es ist ja bezeichnend, wenn Sie sagen, Sie haben einen Vertrag damals geschlossen, gegenseitiger Vorteile und der Vorteil für die Energieversorger war eben, dass sie die Sicherheitsauflagen nicht dem Stand der Technik anpassen mussten. Und ich habe gar keinen Zweifel daran, dass die Vorhaltungen richtig sind. Herr Röttgen hat es ja bei vielen Gelegenheiten mittlerweile unwidersprochen auch Herrn Trittin im Parlament vorgehalten. Und Herr Trittin sagt ja nichts dazu. Also es ist so und das ist eben leider oder glücklicherweise rausgekommen. Aber wir haben in den Vereinbarungen drin, dass nach dem Stand der Technik nachgerüstet ohne werden muss, ja, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Stand der Technik, Wissenschaft fällt weg. Ich muss noch einen Satz dazu sagen, der wird nicht so lang. Es ist, Jürgen Trittin muss in seiner Zeit als Umweltminister mehrmals die Atomaufsichten der Länder anweisen, das einzufordern. Es stimmt, viele Atomkraftwerke sind heute nicht auf dem Stand, auf dem sie nach Wissenschaft und Technik sein müssten. Das liegt aber nicht an dem bisher noch bis vor kurzem gültigen Bundesgesetz oder immer noch gültigen, wird ja erst zum 1.1. nächstes Jahr gültig. Es liegt nicht an diesem Gesetz, sondern es liegt an der Umsetzung. Und für die Umsetzung sind die Länder zuständig, die Atomaufsichten der Länder. Und jetzt fragen Sie mal, was für Regierungen in den Ländern sind, in denen die Atomkraftwerke stehen. Und zählen Sie das mal durch.
Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Welche Alternativen gibt es? Ich bitte den auch relativ schnell abzuhandeln, weil sich jetzt auch, und das haben wir uns ja auch so gewünscht, im Sinne einer Podiumsdiskussion sicherlich dieses Thema auch schnell abhandeln können. Vorher möchte ich aber, weil das Thema Podiumsdiskussion schon das Wort in sich beinhaltet, dass wir auch Fragen zulassen möchten. Bitte schön.
Ja, ich muss doch feststellen, dass Herr Breil bei manchen Sachen ziemlich viel Blödsinn erzählt hat. Zum einen, er hat sich selbst überzeugt, dass ein Atomkraftwerk, was er besichtigt hat, sicher ist. Sie haben sehr viel Fachwissen, nehme ich mal an. Nur, das kann niemand überzeugen. Zeiträtsel ist und weil wir mittlerweile sehr viel regenerative Energie haben, haben wir ein Problem. Nämlich durch die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke werden die regenerativen Energien zurückgedrängt. Wir haben eine sehr hohe Kapazität mittlerweile bei Wind und bei Solarenergie. Es besteht zu befürchten, dass in den nächsten Jahren die Kapazität so weit reicht, bei starken, sehr starken windigen Wetter, dass die Grundlastkraftwerke zurückgefahren werden müssen. Auch die Atomkraftwerke. Nur, die kann man nicht zurückfahren, weil es ist viel zu riskant mittlerweile. Die Reaktoren sind alle schon sehr alt. Also müssen bis zum Ende dieses Jahres sämtliche Anlagen, die regenerativen Strom ins Netz einspeisen und eine Leistung von mehr als 100 kW haben, einen Zugriff haben für die Stromversorgung. Das heißt, alle Anlagen, egal ob Wind, Photovoltaik, Biogas, Wasserkraft, müssen nachgerüstet werden, damit die Stromversorger diese Anlagen zurückfahren können oder ausschalten können. Und an diesem Punkt, muss ich sagen, verdrängt heute schon die Atomkraft die regenerativen Energien. Und das ist mit erheblichen Kosten für die Betreiber verbunden. Viele ältere Windkraftwerke können nicht nachgerüstet werden oder können nur mit erheblichen finanziellen Aufwand nachgerüstet werden und es lohnt sich nicht.
Gut, wo, danke für das Statement, aber wo ist jetzt die Frage konkret? Also,
meine Frage ist, erklären Sie mir mal diesen Widerspruch. Sie haben gesagt, die Atomenergie verdrängt die regenerativen Energien.
Das Stichwort heißt, glaube ich, Systemkonflikt.
Ja, ja. Also, zunächst einmal, ich habe nicht behauptet, dass ich jetzt der Experte bin, der beurteilen kann, ob ein Kernkraftwerk sicher ist oder nicht. Ich habe mich überzeugen lassen wollen von den Maßnahmen, die da getroffen werden und von dem Zustand der Bauwerke. Selbstverständlich bin ich nicht der Experte, aber ich hatte die Möglichkeit, Experten zu fragen. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe und das habe ich in meinem ganzen Berufsleben so gemacht und habe dadurch mir ein Beurteilungsvermögen versucht. So. Was dieses Konzept betrifft, muss man ja sehen, dass heute die erneuerbaren Energien etwa bei der Stromerzeugung 16% bei der Primärenergie beitragen. 84% sind die konventionellen Energien. Wir wollen aber dahin, dass die konventionellen Energien nur noch einen ganz kleinen Teil ausmachen und der weit überwiegende Teil, nämlich 80%, dann erneuerbare Energien sind. Das ist ein langer Weg, weil, wie Sie sich vorstellen können, dauert es Jahrzehnte, ehe man beispielsweise die Windparks aufgebaut hat. Nach meiner persönlichen Einschätzung aus heutiger Sicht, technische Entwicklungen können die Sichtweise in Zukunft verändern, aber aus heutiger Sicht wird die Windkraft den Hauptteil der Energieerzeugung für Strom ausmachen müssen. Und dazu reichen natürlich die paar 6 oder 7 oder 8%, die wir im Moment haben aus Onshore-Windkraft, bei weitem nicht aus, sondern wir müssen die Offshore-Windkraft weiterentwickeln und Windparks bauen. Und es geht hier um mindestens 40 Windparks, die in Nordsee und Ostsee entstehen müssen und dann vielleicht auch noch der europäische Ring. Da gibt es ja auch schon Vereinbarungen drüber. Aber bleiben wir mal erst bei diesen 40 Windparks. Von denen stehen im Moment 1,5 Windparks. Einer ist in Betrieb gegangen und da hat sich gezeigt, dass man bei den Materialien, bei der einen Lösungsvariante, man hat hier zwei Lösungsvarianten ausgetestet, bei der einen Variante schon mal nachbessern muss, die ist es nicht. Also es dauert einige Zeit der Entwicklung und Sie können sich vorstellen, dass es hier, was die Fundamente bei den Offshore-Windparks betrifft, auch ganz besondere Erfahrungen gilt erstmal zu sammeln und das alles dauert Jahrzehnte. Und auf dem Weg dahin, brauchen wir für unsere Industrie verlässliche Energie und Grundlast. Unsere Industrie, und das zeigt sich heute, und das ist ein kleiner Exkurs, den gestatten Sie mir bitte, unsere Industrie in Deutschland trägt entscheidend zur Erhalt und zur Weiterentwicklung des Wohlstandes unserer Gesellschaft bei. Zum Glück haben wir 23% unseres Bruttoinlandsproduktes durch die Industrie. Viele andere Staaten haben das nicht, haben auch nicht so eine Wirtschaftsentwicklung jetzt wie wir. Es gilt also, dieses zu sichern. Und auf dem Weg dahin brauchen wir noch über viele Jahrzehnte eben sichere und störungsfreie Grundlast. Und diese Grundlast kann in erster Linie zunächst einmal die Kernkraft herstellen. Die andere Säule ist die Kohle. Bei Kohle wissen wir, dass Kohle ganz besonders viel Schadstoffe emittiert, die Kohlenutzung, und dass viele alte Kohlekraftwerke in den nächsten Jahren vom Netz genommen werden müssen. Und die Lösung mit dem CCS, da sind wir am Anfang der technologischen Entwicklung. Wir wissen überhaupt nicht, ob wir die in Deutschland umsetzen können. Und deshalb brauchen wir, und wir haben immer gesprochen von Brückentechnologie, und das ist tatsächlich eben die Brücke. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage.
Na, Sie haben eine Frage überhaupt nicht beantwortet.
Ja.
Wenn es jetzt schon nicht zusammenpasst, wenn jetzt schon die Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen...
Ich beantworte Sie gerne.
Müssen Sie ja nicht. Wir müssen dann das ist ja ein Netzproblem. Wir haben ein Problem im Netz, dass zu bestimmten Zeiten das Netz und die Netze mit Strom einfach verstopft sind, und das kann ja zu Unfällen führen, und dann müssen die abgeschaltet werden. Nein, das ist.
Das wird, bitte hören Sie mir zu. Es müssen alle Windkraftanlagen nachgerüstet werden, auch in Ostdeutschland, um den modernen, sehr leistungsfähigen Stromnetz zu haben. Das liegt überhaupt nicht an den Stromnetzen. Das ist technisch gar nicht notwendig wegen den Stromnetzen. Das liegt einzig und alleine daran, dass wir zu viel Grundlast haben.
Okay, ich glaube, wir gehen da zu sehr ins Detail. Ich möchte auch angemessen der Zeit beide bitten, sowohl den Fragesteller als auch die Antworten, sie relativ kurz zu fassen, damit wir auch mehrere Aspekte auch hier der Anwesenden auch unterbringen können.
Das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde dazu schon gern was sagen, weil der Systemkonflikt...
Ein kurzes Statement dahin gegönnt.
Ja, das hat nur leider, das ist so, mit ein paar Details zu tun. Also was er sagt, ist ja die eine Möglichkeit, wie man mit diesem Systemkonflikt zurande kommt, indem er die erneuerbaren Anlagen abschaltet. Das widerspricht aber dem Einspeisevorrang. Das Erneuerbare Energiengesetz war ja deshalb so erfolgreich, weil die erneuerbaren Energien den Einspeisevorrang haben. Das heißt, die müssen immer reingelassen werden. Jetzt haben wir in der Tat das Problem, wenn wir große schwerfällige Kraftwerke in großer Zahl haben, und das haben wir sowohl mit Neubau von Kohlekraftwerken wie mit der Laufzeitverlängerung, 800, 1400 Megawattblöcke, die kann ich nicht rauf und runter regeln, wie ich sie gerade brauche. Ein Atomkraftwerk kann ich 30% runter regeln, dann kriege ich es auch schnell wieder hoch. Weiter kann ich es nicht, das hat selbst Dr. Zimmer gestern zugestanden. Wenn ich es weiter runterregle, ich kann es runterregeln bis auf null, aber ich kriege es nicht wieder hoch. Es braucht 2 Tage, bis es wieder oben ist, und dann ist der Wind vielleicht nach einem Tag bereits durch, und dann bekomme ich die Netzinstabilität. Das heißt, dann kriegen wir flackernde Lichter, was wir im Haushalt noch aushalten, für die Industrie tödlich ist, darf nicht sein. Infolgedessen sagt der Netzbetreiber, sorry, Windkraftanlagen, Betreiber, ihr müsst eure Windräder abstellen, denn ich kann mir nicht leisten, dass das Netz zusammenbricht, wenn ich jetzt die Atomkraftwerksbetreiber anweise, ihre Atomkraftwerke runterzufahren, und nachher regen sie die nicht mehr raufgeregelt, und dann haben wir nicht genügend Strom im Netz. Das heißt in der Konsequenz, entweder wir müssen den Vorrang der erneuerbaren Energien aufgeben, und genau darauf wird es rauslaufen bei dieser Regierung, oder wir bauen unseren Kraftwerkpark um. Und dazu diente der Atomausstieg. Unsere Position ist, keine Neubau von Kohlekraftwerken, keine Verlängerung der Laufzeiten, diese Großkraftwerkstechnologie sukzessive auslaufen lassen. Und das, was wir an flexiblen, kleinen, rauf- und runterregelbaren Kraftwerken brauchen, das müssen wir mit Gas oder Biomasse zubauen. So kann der Übergang funktionieren. Denn schon 2030, wenn die Bundesregierung ihr Konzept 50% erneuerbaren Energienstrom haben will, dann heißt es ja nicht, dass jeden Tag 50% im Netz sind, sondern sind an einem Tag 20 drin, an einem 25 und an vielen Tagen sind 100% drin. Wenn ich die 100% nützen möchte, was der Einspeisevorrang verlangt und was der Ausbau der Erneuerbaren auch verlangt, auch der Klimaschutz übrigens, dann heißt es aber 0% von jeglichem anderen Strom. Das heißt, alles andere muss raus. Und das geht mit diesen großen Kraftwerken aus besagten Gründen nicht. Und das ist der Systemkonflikt, dass die Konzernbesitzer den leugnen. Das verstehe ich aus Eigeninteresse. Aber dass die Regierung es leugnet, das ist hochgradig fahrlässig.
Also Also Frau Kollegin, im Endziel sind wir uns ja einig. Interessant, das zu hören. Auf dem Weg dahin ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und was den Einspeisevorrang betrifft, so ist das ganz klar eine Aussage der Koalition, steht auch im Koalitionsvertrag, der Einspeisevorrang, ja, der wird weiter Papier bleiben. Ja. Sie haben unterstellt, dass wir das kippen werden, das werden wir nicht tun.
Herr Breil, die müssen doch heute schon abgeschaltet werden, die Windanlagen. Also man kann doch nicht an der Realität vorbeigucken.
Um Schäden vom Netz abzuwenden. Richtig. Aber das ist ein.
Das wird in Zukunft doch öfter sein,
um Schäden abzuwenden. Das ist aber ein Übereinkommen eigentlich aller Beteiligten an der Stromerzeugung, dass die variabel fahren müssen, ihre Anlagen, und Atomkraftanlagen können übrigens bis auf 50% ohne Probleme runtergeregelt werden und auch wieder hochgefahren.
Und dazu kommt noch der Sicherheitsaspekt, den er angesprochen hat.
Gasanlagen werden künftig eine wesentlich größere Rolle spielen, weil die natürlich die Anlagen sind, die am schnellsten geregelt, rauf und runter geregelt werden können. Aber wir haben dann das Problem der Abhängigkeit von Importen aus Ländern, die vielleicht nicht so besonders stabil und ihre Politik auch nicht so besonders zuverlässig gegenüber uns gestalten.
So, ich bitte euch jetzt vielleicht einen anderen Aspekt anzubringen, dort oben.
Also ich habe mehrere Aspekte. Also das erste ist erstmal so ein bisschen ökonomisch auch angehaucht. Was mich interessieren würde, Zukunftskosten, jetzt eher so durch den FDP, meinen Sie, dass die Zukunftskosten von dem Müll, der quasi per Gesetz 1 Million Jahre sicher liegen muss, ob die eingerechnet sind? In diese Atomkraft ist günstiger Geschichte. Haben Sie das nachgerechnet? Das sind ja auch Fragen, kommen aus dem Strombereich. Die zweite ökonomisch angehauchte Frage ist, Sie sagten, 58% der Mehrerträge durch die Atomkraft, durch die Atomlaufzeitverlängerung geht an den Staat. Das heißt, 42% der Mehrerträge gehen als Geschenk an die Konzerne. Warum? Also das verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Warum gehen die nicht auch direkt an den Staat und werden dann in erneuerbare Energien investiert, was ja eigentlich die Idee des Energiekonzepts ist. Dann eher so grün die Ecke, jetzt die Frage, Kohlekraftwerk für Atomkraftwerke, wie kann man das verhindern? Speicherkapazitäten, also das wäre die zweite Frage, Speicherkapazitäten, wie baut man die auf?
Und wie war die Frage mit Kohle und Atom?
Genau, also die Frage ist Kohlekraftwerke für Atomkraftwerke. Also
ach so, entweder oder. Okay.
Das Runterfahren, frühere Runterfahren von Atomkraftwerken, nicht Kohlekraftwerke aufzubauen. Also die Grundlast nicht auf Kohle. Mhm. Wie richtig gesagt, momentan die einzige Möglichkeit, einen Grundlast zu erzeugen. Wie können wir das vereinen? Und jetzt leider noch eine etwas ökologischere Sache. Brennelementsteuer. Momentan wird von den Konzernen relativ viel an Brennelement eingekauft, weil 2011 die Steuer erst kommt. Genau. 2,3 Milliarden pro Jahr, würden Sie darauf wetten, also würden Sie Ihre Glaubwürdigkeit darauf wetten, dass das stimmt, die Zahl?
Das hat sich ja schon widerlegt. Ich glaube, die Frage ist schon beantwortet. Ich darf euch auch bitten, von ihr zumindest beantwortet.
Ich würde das Statement, ich würde nächstes Jahr und übernächstes Jahr die angucken, ob das stimmt, und dann würde ich entsprechend weitermachen.
Okay, ich darf euch aber bitten, damit jeder auch seine Frage stellen kann, bitte auch eine Frage zu stellen. Das waren jetzt hier auf einmal, aber ich denke, wir werden sie dann auch jetzt kurz behandeln.
Also zunächst einmal Mehrerträge und dass da was bei den Konzernen bleibt. Man muss natürlich wissen, dass Konzerne ja auch den Betrieb finanzieren müssen. Und für Leistungen in der Wirtschaft gibt es nun mal Ertragsmargen. Das von den Mehrerträgen natürlich auch. Also das beantwortet sich ja eigentlich aus Betriebswirtschaft, dass sie dafür auch Erträge haben müssen, und das muss man ihnen zugestehen, und das ist überall in der Wirtschaft so, auch wenn der Staat mit Unternehmen Geschäfte macht. Dann die Frage der Endlagerung, beziehungsweise die Frage auch, ich nehme an, das zieht auch den Rückbau und sowas mit ein. Dafür müssen die Unternehmen Rückstellungen bilden, und die bilden sie, die sind vorhanden, das weiß man, das sind sicherlich eher 40 Milliarden Euro als nur 30 Milliarden Euro, die sind in Liquidität außerhalb der Bilanz der großen Konzerne vorhanden, und die steigen auch weiter an. Und die Endlagerkosten müssen selbstverständlich die Konzerne bezahlen und müssen dafür auch Rückstellungen bilden. Dann hatten Sie noch eine andere Frage angesprochen. Was war das? Helfen Sie mir.
Ideologische Zukunftskosten? Zukunftskosten, jetzt wäre die eine Frage, 2,3 Milliarden.
Ja, 2,3 Milliarden, genau die. Sie unterstellen, dass man diese Forderung des Staates aushebeln kann, indem man schnell Brennelemente kauft. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, was an Brennelementen eingesetzt wird. Und darauf wird die Steuer erhoben. Es wird nicht die Steuer darauf erhoben, wer irgendwo mal auf Termin ein paar Brennelemente vorab kauft, sondern sie wird erhoben auf die tatsächlich eingesetzten Brennelemente. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass diese 2,3 Milliarden auch rauskommen. Und wenn es 2,4 Milliarden oder 2,5 wären, dann würde ich mich sehr freuen, aber ich habe da keine Zweifel.
Das geht nach Ihrem Vertrag gar nicht.
Doch, das geht.
Nein, es ist auf 2,3 begrenzt, das ist im Konzern versprochen, ja. Im Vertrag. Bin ich schon dran?
Ja.
Also, die Rückstellungen, die Herr Breil gerade angesprochen hat, sind ja steuerfrei. Das heißt, mit denen agieren die Konzerne auf dem Markt, kaufen Mobiltechnologieunternehmen, Salamander und anderes. Und diese Rückstellungen bringen ja auch vermehrt Zinsen nochmal bei der Laufzeitverlängerung. Das Öko-Institut hat ausgerechnet, dass durch die Laufzeitverlängerung, wenn man diese Zinsen, die verlängerten durch die Rückstellungen, die steuerfrei noch mit einberechnet, sich die Zusatzgewinne auf 100 bis 150 Milliarden bewegen werden. So, jetzt haben wir 8 Milliarden ungefähr durch die Brennelementesteuer. Ich glaube an die 2,3 Milliarden nicht pro Jahr, deswegen rechne ich mit entsprechend weniger. Wir haben das durchgerechnet, kommen auf 8 Milliarden. Dann haben wir in diesen 6 Jahren während der Brennelementesteuer zweimal 300 Millionen von allen AKWs gemeinsam, viermal 200 Millionen, macht 1,4 Milliarden, die kommen dazu, da bin ich bei knapp 10 Milliarden bis 2017. So, und dann können wir mal gucken, was danach kommt, das steht aber in den Sternen, Brennelementesteuer hört dann auf und Abgaben in den Fonds können dann verrechnet werden. Also 10% oder wenn es 150 Milliarden gewinnen, sind noch weniger als 10%, sind sicher, alles andere steht in den Sternen von diesen Abschöpfungen. Dann die Speicher. Also wir brauchen in der Tat 3 Dinge. Früher hieß es, braucht der Mann, gell? Heute braucht es die Gesellschaft. Das ist die Speichertechnologie, der Netzausbau und die Flexibilisierung des Kraftwerkparks. Und die Speicher und die Netze sind aber 2 Dinge, die miteinander im Verhältnis stehen. Das heißt, vieles von dem, wir rechnen das heute immer gesondert. Das heißt, man kommt auf eine große Speicherrechnung und DENA kommt zum Beispiel auf 3.800 Kilometer Netze. Wenn man das einzelrechnet, stimmt es auch. Wenn man es zusammenrechnet, wird es jeweils weniger, weil die Netze zum Teil die Funktionen der Speicher übernehmen können und umgekehrt. Da gibt es fantastische Ideen, dass man das mit Elektromobilität zum Beispiel macht, kleine Speicher, ja, über nachts aufladen, tagsüber dann wieder abfahren. Man kann Kooperation, das empfiehlt der Sachverständigenrat für Umweltfragen, das Beratergremium der Bundesregierung mit Norwegen machen, die immense Wasserspeicher haben, dass man, da wird auch gerade eine Leitung gebaut, eine 1400 Megawatt Leitung, dass man dort speichert und das zurückholt. Also da gibt es sehr viele Ideen, die man aber natürlich in Angriff nehmen muss. Und jetzt eine wirklich ganz wichtige Frage. Heißt es, aus der Atomkraft auszusteigen, Kohlekraftwerke zu verlängern oder den Neubau zu provozieren? Und ich sage ganz klar, nein, das heißt es nicht. Die Systemfrage ist nicht Kohle und Erneuerbare oder Atom und Erneuerbare. Die Systemfrage ist Großkraftwerkstechnologie oder dezentraler Ausbau, flankiert von einzelnen Windparks und so weiter, also auch Großanlagen dann. Aber die Kernfrage ist, wollen wir den dezentralen Ausbau? Oder wollen wir die Großkraftwerkstechnologie, die, ich hoffe, ich habe das vorhin einigermaßen erklären können, den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren behindert, weil sie nicht zusammen in das gleiche Netz passen gleichzeitig. Die Großkraftwerkstechnologie ist das, was die Konzerne machen. Und die einzige erneuerbare Energieform der Zukunft, die die Regierung fördern will mit ihrem Konzept, dafür stehen schon mal 5 Milliarden an Fördermitteln in Aussicht, ist Offshore-Windkraft. Offshore ist als Zusatz wichtig, aber nicht als einziges. Das Konzept der Bundesregierung setzt auf Neubau von Kohlekraftwerken, Verlängerung Atomkraftwerke, anschließend Offshore-Windparks, die noch ein bisschen brauchen, und dann Desertec. Alles Großkraftwerks, Großanlagentechnologie. Und warum? Weil darauf immer die Konzerne die Hand haben. Das andere, das Dezentrale, die erneuerbare Energienerzeugungsform der Zivilgesellschaft, das wird konsequent kleingebaut. Und ich will es auch noch an einem belegen. Es gibt drei Institute, die die Szenarien für die Bundesregierung ausgearbeitet haben, auf denen sie dann ihr Energiekonzept aufgebaut hat. Davon ist eines, das hat die Annahmen gemacht, wie sich die Erneuerbaren entwickeln, EWI, in Klammer gesprochen, großenteils von RWE finanziert, aber das muss uns ja jetzt nicht interessieren. Die haben in ihren Annahmen beschrieben, dass der Ausbau der Windkraft um 65% zurückgehen wird, der Ausbau der Photovoltaik um 75%, Entschuldigung, und der Ausbau der Biomasse, was allerdings viel kleinere Bereiche sind, um fast 85%. So, und das legen Sie zugrunde, und dann brauche ich natürlich Laufzeitverlängerung, sonst kriege ich ein Problem. Wenn ich Laufzeitverlängerung mache, werde ich aber genau das provozieren, dass der Ausbau der Erneuerbaren zurückgeht, und so erfüllt sich dann in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung das Konzept, das EWI für die Bundesregierung gemacht hat.
Dort oben die nächste Frage, bitte.
Ich habe eine Frage an den Herrn von der FDP. Sie haben vorhin dieses putzige Bild benutzt von den Windkrafträdern, die Atomkraftwerke schützen. Man muss sich das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, als ob es, also die Versöhnung von Erneuerbaren und Atom, als ob es diesen Konflikt um die Einspeisung nicht gäbe. Ja, finde ich hurra, super. Gleichzeitig haben sie es vermieden, sorgfältig vermieden, zu sagen, es ist unmöglich, dass ein Atomkraftwerk vom Flugzeug betroffen wird. Sie haben, offenbar meinen sie, dass es schwer vorstellbar ist. Und jetzt kommt meine Frage. Konnten Sie sich vor dem 11. September 2001 vorstellen, dass Terroristen in den USA eine Pilotenausbildung machen und dann Flugzeuge einfach nicht, so wie es früher üblich war, entführen, sondern selber steuern und beide Türme des World Trade Center treffen? Wenn Sie sich das nicht vorstellen konnten, dann kann ich verstehen, warum Sie sich jetzt auch nicht vorstellen können, dass man ein Atomkraftwerk trifft. Wenn Sie sich das aber damals vorstellen konnten, dann haben Sie bestimmt auch genug Fantasie, um sich jetzt beispielsweise vorzustellen, dass man zwei Flugzeuge entführt. Das erste nimmt das Windkraft um und das zweite trifft das Atomkraftwerk.
Gut, das war jetzt für mich eher eine suggestive oder eine rhetorische Frage, aber wenn Sie darauf antworten möchten.
Nee, also das ist, glaube ich, keine Diskussion, die man führen kann. Also,
sehe ich genauso.
Genau. Gut, aber ich bitte euch wirklich, Fragen zu stellen, die man auch, also nichts gegen deinen Standpunkt. Ich möchte auch,
möchte aber nochmal auf etwas richtigstellen. Frau Kollegin, Sie sprachen vorhin von Rückstellungen. Rückstellungen sind nicht etwas, was man jetzt in Salamander oder Mobiltelefonfirmen
natürlich
oder so investieren kann. Nein,
ja,
das kann man eben nicht. Das sind Bilanzpositionen. Die sind gegebenenfalls verzinslich, gegebenenfalls auch nicht. Sie sind erst dann aber verzinslich, wenn sie außerhalb der Bilanz geführt werden. Also so einfach geht das nun mal nicht und so wird es auch nicht gemacht.
Doch.
Was die Funktion von Netzen als Speicher betrifft. Aber also es ist doch wohl so, dass was eine Rückstellung ist doch eine Bilanzposition für Forderungen, die in Zukunft mal auf mich zukommen können. Und dafür muss Vorsorge getroffen werden. Aber es ist nicht etwas, wo man das Geld in Salamander oder in eine Mobiltelefongesellschaft investieren kann.
Ja, aber das ist die Realität.
Also das wird kein Wirtschaftsprüfer mitmachen und das wird auch ein Unternehmen nicht vertreten können. Was die Netze und die Funktion der Netze als Speicher betrifft, also das ist ja abenteuerlich. Wenn Strom in ein Netz reinfließt, dann fließt er auch wieder raus. Man kann doch nicht Strom durch ein Netz jagen und damit ewig Strom speichern. Das geht nicht technisch. Das ist nicht möglich. Wir müssen Speichermöglichkeiten schaffen. Dazu, es gibt in Deutschland 18 Pumpspeicherkraftwerke. Das wären die idealen Lösungen dafür. Nur bauen Sie mal heute ein Pumpspeicherkraftwerk irgendwo. Das erste, was sich bildet, sind Bürgerbewegungen dagegen. Und das ist dann kaum noch durchsetzbar. Und die Pumpspeicherkraftwerke, die wir haben, die haben eine Leistung gesamthaft von 6,4 Gigawatt. Das ist überhaupt nichts. Damit können Sie vielleicht eine vorübergehende regionale Flaute von einem halben Tag oder so überwinden, aber mehr nicht. Ist ja errechnet worden, wenn man
vier Tage Windstille hat, was vorkommt, um die dann nötige Energie zu erzielen, müsste man in Form einer Pumpspeicherlösung den gesamten Bodensee auf die Zugspitze pumpen und dann das Wasser über ein Pumpspeicherkraftwerk wieder dann Strom zu erzeugen. Also wir haben da leider nichts. Wir müssen das entwickeln und dafür eben auch die Mittel, die die Regierung künftig dafür zur Verfügung stellen wird in den nächsten Jahren. Sie haben Norwegen angesprochen. Ich meine, erstens mal existieren diese Speicher in Norwegen bisher nicht, sondern die müssen entwickelt werden. Die müssen entwickelt werden. Man wird damit beginnen, aber man hat noch nicht mal damit begonnen. Man hat vielleicht ein paar Blaupausen. Und was die Leitung betrifft, das ist ja die Norgea-Leitung, eine Interconnector-Leitung, da existiert ein Plan. Die wollen zunächst einmal aber von allen Auflagen, die jedes energieerzeugende Unternehmen in Deutschland, wenn es in das Netz rein will, erfüllen muss, und das kostet Geld, davon wollen die erstmal befreit werden. Und dann wollen die hier Strom zu uns liefern. Wo der Strom herkommt, das ist eine ganz andere Frage, das sagen die auch nicht. Also das ist keine bisher durchdachte Lösung. Und den dezentralen Ausbau der Energieversorgung, genau das wollen wir. Und das ist der Weg zu den erneuerbaren Energien, das ist ganz klar.
Weitere Fragen, junger Mann?
Also ich bin jetzt hier kein Experte für die Sicherheitsvorschriften. Ich habe mich versucht, darüber zu informieren, und meine Fragen wurden so beantwortet, dass das zufriedenstellend war, was die Leukämiefälle betrifft, dass die wissenschaftlichen Untersuchungen, da geht es ja wohl in erster Linie um ein Kernkraftwerk in Schleswig-Holstein, was glaube ich nicht mehr in Betrieb ist, und da haben aber wissenschaftliche Untersuchungen im Laufe der Zeit ergeben, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Ich selbst kann Ihnen nur sagen, dass in der Nähe von ISA 1 und ISA 2 Verwandte von mir leben. Das sind Familien mit relativ viel Kindern im Vergleich zu dem Durchschnitt heute in Deutschland. Und diese Menschen sind alle sehr gesund. Und auch in der Nähe von Cattenom im Saarland haben wir Verwandte. Und ich erkundige mich immer wieder, wenn ich mit den Menschen zusammenkomme, wie das Befinden ist in der Bevölkerung. Und ich höre da eigentlich nie, dass die Menschen, die da wohnen, Angst haben. Und wenn das so wäre, dass es so gefährlich ist, dann müssten ja eigentlich auch verantwortliche Politiker, beispielsweise damals Herr Trittin, die Anordnung vorbereitet haben, dass die Menschen umgesiedelt werden.
So, dazu muss ich aber jetzt was sagen. Dazu muss ich bitte was sagen, ja? Dazu möchte ich bitte was sagen, weil die KIK-Studie, von der Sie offensichtlich noch nie etwas gehört haben, die ist von 2007 und die ist erstellt worden, sehr gründlich, die ist international anerkannt, eine Studie, die allen wissenschaftlichen Kriterien folgt und die einen unleugbaren Zusammenhang zwischen dem Wohnort eines Kindes, eines Kleinkindes in der Nähe eines Atomkraftwerkes und seinem Risiko an Leukämie zu erkranken, herstellt. Und da mögen die Kinder ihrer Verwandten so gesund sein, wie sie wollen. Es gibt Kinder, die aufgrund der Nähe ihres Wohnortes an einem Kernkraftwerk an Leukämie erkrankt sind. Und das ist tragisch für diese Kinder. Und diese Studie gibt es und die wird in ihrem Gehalt von niemandem bezweifelt. Warum die Politik, das war nicht zu Herr Trittins Zeiten, aber auch Herr Gabriel oder auch jetzt Herr Röttgen, kann daraus keine Handlungsmacht ableiten, weil wir ein Rechtssystem haben, Gott sei Dank, sage ich mal, haben wir so ein Rechtssystem, das auch den Nachweis haben muss, bevor es eingreifen kann. Wir haben den Zusammenhang, aber wir haben nicht den Nachweis. Und jetzt gibt es kluge Leute, die sagen, tja, wer weiß, woher das kommt. Wir wissen nur, es hat mit der Nähe zum Atomkraftwerk zu tun, aber ob das von der Strahlung kommt, weiß ja nun niemand. Und weil dieser Zusammenhang nicht hergestellt werden, der Zusammenhang, ja, diese Kausalität nicht nachgewiesen werden konnte bisher, deshalb kann man da nicht handeln. Die einzige Konsequenz daraus wäre übrigens nicht, die Leute umzusiedeln, sondern die Atomkraftwerke abzuschalten. Und deswegen die Wirtschaft wird sich natürlich mit Händen und Füßen, wenn es zu solchen Gerichtsverfahren mal kommen sollte, wehren, diese Kausalität irgendwie anzuerkennen. Deswegen wurde auch jetzt schon dieser Zusammenhang als fern jeglicher Kausalität bewertet von interessierten Kreisen, obwohl dieser Zusammenhang gar nichts anderes zulässt, dieser nachgewiesene, als klar zu sagen, es hat wohl etwas mit den Atomkraftwerken zu tun. Und Krümmel, will ich nochmal sagen, das ist nämlich das, wovon Sie eben noch geredet haben, das geht ja nur um ein Atomkraftwerk, das jetzt stillgelegt ist. Krümmel ist nicht stillgelegt, Krümmel gehört stillgelegt. Das ist ein absoluter Risikoreaktor, der seit 2 Jahren stillsteht, weil er genau wie Forsmark übrigens in Norwegen, beides Vattenfallreaktoren, einen Fehler aufgewiesen hat, eine Störfallkette, von der man bis heute nicht weiß, was die eigentliche Ursache war. So viel zur Sicherheit ihrer Kernkraftwerke. Und Krümmel ist der Reaktor, der schon immer ein signifikant höheres Leukämieaufkommen hat in seiner Umgebung, als noch dazu alle anderen Kernkraftwerke. Aber auch davon scheinen Sie nichts zu wissen.